Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und in dieser Formel 1 Pause sind uns die Themen noch nicht ausgegangen. Denn letzte Woche hat Red Bull bekannt gegeben, dass man Daniel Ricciardo entlassen hat und er nicht mehr bei den Racing Bulls fährt. Für den Rest der Saison wird das Liam Lawson tun. Und das hat uns dazu bewogen, heute mal eine Ausgabe zu Red Bull zu machen. Und für diese Ausgabe mache ich mir jetzt eine Dose Monster Energy auf. Und wir stellen uns die Frage, ob Red Bull noch Kong Strong ist, welchen Effekt diese Entlassung von Daniel Ricciardo haben könnte, wer am Ende den Bullet nehmen muss, ob Red Bull nochmal zum Rockstar werden kann. Ja, und darüber spreche ich heute mit meinem Co-Moderator, meinem Maximal G, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin, sehr tolle Eröffnung und ich bin heute mit Rich Energy dabei.
Okay, ich bin ehrlich und transparent. Ich musste dieses Intro gefühlt fünfmal stoppen, damit ich das doch nochmal richtig hinbekomme. Wenn der Cringe-Faktor für euch schon erreicht ist, dann gratuliere ich euch für diese eine Minute Starting Grid heute. Dann schaltet ihr bestimmt jetzt schon ab oder habt schon abgeschaltet. Ansonsten abonniert uns gerne da, wo ihr uns abonnieren könnt. In eurem Podcatcher eurer Wahl. So wie das ganz offensichtlich der Palle gemacht hat. Denn also seine Rezension, die muss ich einfach mal jetzt zu Beginn der Sendung schon vorlesen. Ich bin total begeistert gewesen. Er hat uns natürlich 5 Sterne gegeben. Ich sage natürlich, dabei ist das gar nicht mehr so natürlich. Denn manche mögen uns ja gar nicht mehr seit ein paar Wochen. Aber so sei es dann. Er schreibt oder sie schreibt, es gibt kaum einen besseren Podcast, abgesehen von Kottbruder und Äffchen mit Käffchen. Die Werbung geht raus an diese beiden Podcasts. Aber trotzdem geiler Podcast. Ich finde es einfach cool, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Und wenn ich mal ein Rennen verpasse, und ich gebe nur 5 Sterne, weil es nicht 6 Sterne gibt. Vielen Dank, Palle.
Das auch sind, von meiner Seite aus, danke.
Ja, das gibt mir nochmal Energie. Warte mal, ich nehme mal einen Schluck aus der Dose. Der ASMR-Podcast auch. Ja, Red Bull. Es ist einiges los gewesen letzte Woche und es hat ja große Wellen geschlagen, auch in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und natürlich auch unserem Discord-Channel, was da mit Daniel Ricciardo gelaufen ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Abschied von Daniel Ricciardo ziemlich würdelos war. Also das ist klar. Ich glaube, da gibt es auch keine 2 Meinungen. Aber wir sollten vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen aufwickeln und gucken, welchen Effekt könnte, und das war jetzt nicht gewünscht, gemünzt darauf, auf den anderen Energy Drink, sondern welchen Effekt könnte das tatsächlich haben, was da passiert ist. Denn bei Red Bull ist seit Jahresanfang vieles passiert. Wir haben, und wir beginnen jetzt mit der Führungsebene, die Horner-Affäre natürlich noch im Kopf. Das hat Red Bull in den Grundfesten erschüttert. Das, was da zu Saisonbeginn passiert ist, ist zwar nicht ganz klar. Wie geht es mit Christian Horner weiter? Kann es überhaupt mit Christian Horner weitergehen? Heute im Oktober 2024, also wir nehmen am 30. September auf, aber es ist ja de facto schon Oktober, wenn man so will, ist es so, dass der Teamchef, der CEO von Red Bull Racing das überstanden hat. Also die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und ja, der ganzen Situation mit seiner ehemaligen persönlichen Assistentin. Es ist ja auch vor ein normales Gericht noch gegangen, vor ein klassisches Gericht. Da warten wir aber auch noch auf weitere Informationen. Aber Red Bull intern ist das Ganze ausgesessen für ihn und er hat das überstanden. Dennis, wenn du dich nochmal zurückerinnerst an das, was da zu Saisonbeginn passiert ist, hättest du gedacht, dass Christian Horner im Oktober 2024 noch im Amt ist?
Nein, absolut nicht. Also ich finde es sehr, und das Wort beeindruckend ist jetzt nicht mit irgendeiner positiven Verbindung in dem Fall untermauert. Ich fand es sehr beeindruckend, dass Red Bull es geschafft hat, diese Affäre wirklich ja mehr oder weniger fast zu ignorieren. Also Christian Horner da in Amt und Würden zu lassen. Ich fand das, und am Anfang war das noch gar nicht so abzusehen, aber diese Dominosteine sind ja im Nachhinein gefallen. Und ich glaube, Stand heute, und wenn wir jetzt davon reden, wir sind jetzt im Oktober des Jahres, glaube ich, dass dort der Grundstein gelegt wurde für dieses Auseinanderbrechen, was man doch jetzt wirklich beobachtet und was ich auch wirklich nie gesehen habe. Also ich habe da persönlich gedacht, dass Red Bull da bis 2025 durch definitiv dominieren wird und glaube mittlerweile, dass die Horner-Affäre wirklich der Startpunkt war dieses Auseinanderbrechens und auch der Leistung, die wir momentan haben. Und Das fand ich sehr verwunderlich, weil gerade in der heutigen Zeit, wo man ja doch glücklicherweise wesentlich sensibler mit solchen Themen umgeht als noch vor einigen Jahren, hätte ich mir da doch mehr Impact gegen Christian Horner vorgestellt. Und der kam einfach nicht. Christian Horner ist noch in Amt und Würden, hat die Unterstützung der thailändischen Seite, so wie man hört, gehabt und ist weiterhin CEO. Und ja, ich glaube, wie gesagt, dass da vielleicht auch der Grundstein dessen liegt, dass wir heute eine Folge über Red Bull Racing machen.
Ja, ganz richtig. Also jedem steht da ja seine Meinung offen und ich denke auch uns und mir. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass er diese Affäre, so wie sie war, nicht überstanden hätte, weil ich denke, dass immer ein gewisses Machtgefüge mitspielt, wenn ein Vorgesetzter mit seiner Assistentin oder mit anderen Angestellten eine solche Affäre hat. Und ja, sei es drum, es ist so gewesen, wie es jetzt nun mal ist. Er ist weiter dort im Amt, hat aber für einen Dominoeffekt, du hast es schon gesagt, innerhalb des Unternehmens gesorgt. Denn was ist noch passiert? Wir hatten ja dieses Machtspiel zwischen Red Bull Thailand, dem 51-prozentigen Haupteigentümer des Unternehmens Red Bull, der Jovida-Familie, und Red Bull Österreich in Fuschel am See. Und da gab es dann natürlich große Schwierigkeiten auch intern, weil klar war, solange die Jovida-Familie, Chalerm Jovida, es möchte, dass Christian Horner bleibt, wird Christian Horner wohl bleiben. Weil die österreichische Seite unter anderem mit dem neuen Gruppenchef Oliver Minzlaff das Ganze so nicht kontrollieren konnte, da zwar das Veto einlegen konnte, aber am Ende des Tages war klar, wenn die Jovida-Familie möchte, dann bleibt Christian Horner auch. Das hat er auch geschafft. Ein weiterer Faktor, der natürlich damit reinspielte, ist Dr. Helmut Marko, der Red Bull Motorsport-Konsulent, zuständig für das Red Bull Junior Team. Zwischen ihm und Christian Horner hat schon länger geknistert und geknatscht und geknauzt. Ja, also nicht erst mit der Entscheidung, natürlich verschiedene Fahrer in die Autos zu setzen. So hört man zumindest, dass Danny Ricciardo eher eine Idee von Christian Horner war, den dort wieder ins Auto zu setzen. Letztes Jahr wurde ja auch bei Netflix ausgeschlachtet, während der Dr. Helmut Marko wahrscheinlich lieber Liam Lawson schon dort ins Auto gepackt hätte. Die Macht von Dr. Helmut Marko auf das Team Red Bull Racing und auch auf die Racing Bulls, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, denn dort haben wir ja mit Peter Bayer einen neuen CEO seit einiger Zeit und Laurent Mekies einen neuen Teamchef, der Franz Tost ersetzt hat seit dieser Saison. Ist es so, dass die Macht von Dr. Helmut Marko mittlerweile nicht mehr da ist. Ja, also er ist genau das, er ist ein Berater, der natürlich versucht, die Talente noch in die richtige Richtung zu lenken, aber am Ende wirkt es so, dass die Entscheidungen andere treffen. Jetzt ist es ein kleiner Sieg für Dr. Helmut Marko sicherlich, dass Daniel Ricciardo nicht mehr im Auto sitzt. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass Dr. Marko irgendwie ein persönliches Problem mit Daniel Ricciardo gehabt hätte, aber wir haben das ja auch des Öfteren schon thematisiert, dass jetzt mit Liam Lawson ein Fahrer kommt, der eher eine Idee von ihm ist. Genauso wie Yuki Tsunoda eigentlich, von dem Christian Horner, so hören wir, auch nicht so viel hält. Weswegen Yuki Tsunoda wohl auch keine Chance bei Red Bull bekommen würde, wenn dort zum Beispiel Sergio Perez mal gehen würde. Aber über die Fahrer sprechen wir auch später noch. Ja, und die Struktur seit dem Tod von Dietrich Mateschitz hat sich natürlich dahingehend verändert, dass normalerweise der Weg relativ kurz war von Dr. Marko zu Dietrich Mateschitz. Also wenn Mittel freigewacht werden müssten, wenn Entscheidungen getroffen werden mussten, dann ging das relativ schnell. Man hat aber danach durch den Tod von Dietrich Mateschitz auch genau diesen Zugang verloren. Die thailändische Seite hat mehr Kontrolle sich wieder zurückgeholt ins Unternehmen, weil man davor ja Dietrich Mateschitz hat machen lassen. Ja, und so sind wir jetzt dagegen gekommen, was dann als Rattenschwanz noch hinterherging, nämlich, dass Adrian Newey von dieser Affäre so genervt war, von der Presse so genervt war und wohl auch von Christian Horner so genervt war, weil auch die beiden sich in Kompetenzstreitigkeiten verhakt hatten, weil Christian Horner auch in Interviews zum Beispiel seinen Stellenwert für den Erfolg von Red Bull höher gestellt hat als den von Max Verstappen zum Beispiel oder auch von Adrian Newey. Ja, und Adrian Newey dann gesagt hat, okay, das möchte ich nicht mehr. Nach reiflichen Überlegungen hat er sich entschieden, Red Bull zu verlassen. Man ist dem dann natürlich noch so ein bisschen entgegengekommen, hat die sogenannte Gardening Leave, also diese Übergangszeit, die Adrian Newey hat, bis zu seinem neuen Engagement bei Aston Martin im März nächsten Jahres verkürzt. Sonst wäre es eigentlich länger gewesen, aber ein namhafter Abgang, der natürlich dann im Umkehrschluss auch einen Effekt auf die Entwicklung des Autos haben wird. Denn der RB20 ist nicht so gut, wie man sich das gewünscht hat. Der Saisonstart war zwar richtig gut, aber die Updates, die danach gekommen sind, die eher unter der Federführung von Pierre Vacher, dem neuen technischen Leiter, getroffen worden sind, sind eben nicht in die richtige Richtung gegangen. Ein weiterer Aderlass, den Red Bull zu verzeichnen hat, ist der von Jonathan Wheatley, dem Teammanager. Der wird nämlich in Zukunft der Teamchef bei Audi sein in der Formel 1. Das sorgt dafür, dass Giampiero Lambiase, der vorherige Renningenieur von Max Verstappen, der Renndirektor sozusagen wird, also für die Strategie dann im gesamten Team zuständig sein wird und sich so einfach die Personalstruktur ein bisschen verändert hat. Es sind noch weitere Mitarbeitende in der Vergangenheit jetzt gegangen. Peter Podromu, der bei McLaren angeheuert hat, ebenso wie Rob Marshall, die ehemals Red Bull-Männer waren, die natürlich wichtigen Input mitbringen zu McLaren, deswegen McLaren auch so stark geworden ist. Ne? Also Thema Ground Effect, da ist Peter Podromu natürlich auch von Adrian Newey ausgebildet worden. Wir haben mit Rob Marshall jemanden, der sehr, sehr gewieft in Sachen Flügel unterwegs ist, was ja auch ein großes Thema ist. Also Brain Drain bei Red Bull, klar erkennbar, Dennis, aber eben auch die Abgänge von hochrangigen Mitarbeitenden, was natürlich wiederum ein Schlag ins Kontor ist für ja die, ich sag mal, großen Wünsche, die man in diesem Team für die Zukunft auch hat in der Formel 1.
Ja, der Aderlass ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt natürlich absolut brutal für Red Bull. Wir dürfen ja nicht vergessen, 2026 steht dann auch die erste Saison mit dem eigenen Motor an, was auch eine Herausforderung wird. Und ich glaube, da liegt eine große Herausforderung vor Red Bull. Und dann wirklich wichtige Männer zu verlieren, wichtige Leute zu verlieren aus dem Team, das ist schon bitterböse. Und ich bin auch mittlerweile das erste Mal an dem Punkt, wo ich nicht mehr sicher bin, ob Red Bull 2026 wirklich noch vorne mitfahren kann. Das waren jetzt einfach wichtige Leute, die dort gegangen sind. Es ist, und ich glaube tatsächlich sagen zu können, zumindest wenn man von außen drauf schaut, dass immer noch nicht wirklich Ruhe eingekehrt ist im Team. Und das sind denkbar schlechte Vorzeichen, wenn man eben ab 2026 dann mit so einem großen Projekt, nämlich einem eigenen Motor, und wir dürfen nicht vergessen, Red Bull Racing ist am Ende des Tages als einziger Motorenhersteller eben kein Autofabrikant, sprich hat eben nicht eigentlich dieses Know-how, einen Motor zu bauen, und hat sich das eben angeeignet mit Personal, mit jahrelanger Arbeit mit Motorenherstellern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Fund, was da einfach vor Red Bull liegt und wo die Leute, die du gerade eben genannt hast, wirklich schmerzlich vermissen werden.
Und das wird auch dafür sorgen, dass die Rolle von Christian Horner natürlich eine andere wird. Ja, also jetzt kommt noch die Partnerschaft mit Ford dazu. Das war natürlich ein Erfolg für Red Bull, aber eben auch für Christian Horner, weil der ziemlich erfolgreich den Einstieg von Porsche verhindert hat in das Team. Am Ende ist es jetzt eine technische Partnerschaft mit Ford geworden, Red Bull Powertrains. Das ist ja auch das große neue Projekt von Christian Horner. Er steht im ganzen Jahr vor. Es hat so ein bisschen was von Allmachtsfantasien, die Christian Horner dort ausspielt. Und die sind zumindest aktuell in Milton Keynes noch zu erfüllen, denn er ist der starke Mann. Fraglich wird natürlich sein, wie man in Zukunft diese ganzen Personalprobleme lösen wird, denn die anderen Teams und auch die Mitarbeitenden von Red Bull, die sind natürlich alle so ein bisschen auf der Lauer für neue Engagements. Denn wie entwickeln sich die Motoren zum Beispiel von Mercedes? Wie entwickelt sich das bei Ferrari? Obwohl eine Reise nach Italien für den ein oder anderen Ingenieur jetzt nicht, glaube ich, die größte Rolle spielt. Aston Martin könnte eine große Gefahr werden für Red Bull, was das Abwerben von Mitarbeitenden angeht. Also in der Führungsetage gibt es einiges zu tun. Und das, was man getan hat, Dennis, ist versucht, Ruhe einkehren zu lassen. Man hat nach den ganzen Affären des Jahresanfangs versucht, das Ganze jetzt auf eine kühlere Temperatur runterzukochen. Und das ist zumindest nach außen hin ganz gut gelungen. Also wir sehen jetzt nicht mehr so viele Streitigkeiten, die auch öffentlich ausgetragen werden. Auch ein Jos Verstappen zum Beispiel hält sich zurück mit Kritik an Christian Horner. Und man hat das Gefühl, dass man zumindest das unter Kontrolle bekommen hat, was wiederum etwas Positives ist, was aber auch, glaube ich, ganz wichtig ist für ja, das kurzfristige Ziel, nämlich Max Verstappen noch zum Fahrerweltmeister zu machen. Denn nachdem man ja die Konstrukteursweltmeisterschaft im Grunde genommen abgeschrieben hat, ist das jetzt das oberste Ziel, und da kann Ruhe nur helfen.
Ja, definitiv. Es hat für mich von außen als Fan betrachtet irgendwie doch trotzdem auch immer sowas, ja, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber so dieser Ruhe nach einem großen Streit, man geht sich respektvoll gegenüber, aber wirklich einvernehmlich scheint das halt dann irgendwie nicht zu sein. Zumindest nach außen hin habe ich immer so das Gefühl, dass da so eine Art, ja, ich weiß nicht, so eine Art, ja, dass es nicht mehr eben dieses Konstrukt ist, was fest zueinander hält, sondern wirklich, na, ja, mehr oder weniger, dass es nur noch Arbeitskollegen sind. Und wir werden dann sehen, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, die Weltmeisterschaft. Stand heute würde ich noch sagen, dass die Fahrerweltmeisterschaft von Max Verstappen das wahrscheinlichste Ende dieser Saison ist. Aber wenn eben das vielleicht auch noch schief geht, dann sind wir auch wieder an einem Punkt, wo es kriseln könnte und wo sich dann vielleicht auch ein Max Verstappen, und ich glaube, dass er jetzt auch eben diese Ruhe bewusst mit reinbringt, um den Kampf auf die Weltmeisterschaft zu fokussieren. Aber dann haben wir ja noch, glaube ich, ganz andere Probleme im Hause Red Bull. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das dann entwickeln wird.
Die Entwicklung bei Red Bull natürlich eine ganz entscheidende. Auch auf die werden wir dann im Laufe dieser Sendung noch gucken. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen vom Führungspersonal zu den Fahrern. Und zwar auch zu den Fahrern bei den Racing Bulls. Denn die sind natürlich ein Bestandteil des ganzen Red Bull-Konstrukts. Da werden wir dann auch nochmal die Rolle von Peter Bayer und Laurent Mekies so ein bisschen beleuchten, auch im Hinblick auf die Entlassung von Daniel Ricciardo, über die wir dann natürlich auch sprechen werden. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unsere kleine Sondersendung zum Status bei Red Bull Racing, bei den Racing Bulls, bei der gesamten Red Bull-Familie in der Formel 1. Wie geht's in Zukunft weiter? Und wir bleiben aber erstmal noch in der Gegenwart und kommen jetzt auf die Fahrer zu sprechen und beginnen bei den Racing Bulls. Ehemals AlphaTauri, ehemals Toro Rosso, das Schwesterteam von Red Bull Racing, das Ausbildungsteam, das B-Team, nennt es wie ihr es wollt. Viele sehen es kritisch, dass Red Bull ein B-Team in der Formel 1 hat. Wir haben das ja auch am vergangenen Rennwochenende in Singapur bemerkt, als man Daniel Ricciardo in die Box beordert hat. Natürlich wollte man ihm nur noch den schönen Moment der schnellsten Runde geben. Ja, das ist ja ganz klar. Ja, die Formel 1 dafür bekannt ist, schöne Momente zu geben. Was man aber getan hat, ist natürlich Lando Norris auch diesen Extrapunkt zu klauen, der am Ende wertvoll sein könnte für Red Bull. Ja, und am Ende hat man sich trotzdem entschieden, Daniel Ricciardo nach diesem schönen Moment für ihn vor die Tür zu setzen und seine Formel-1-Karriere de facto zu beenden. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein anderes Team sich Daniel Ricciardo noch schnappen wird. Und auch der Australier selber weiß, glaube ich, dass seine Zeit in der Formel 1 zu Ende ist. Über diesen Abschied sprechen wir gleich nochmal. Aber wir kommen jetzt erstmal auf die Rolle des Teamchefs und des CEOs zu sprechen. Peter Bayer und Laurent Mekies. Die beiden haben alles getan am Wochenende, um die Nebelkerze zu zünden für uns Journalisten, für die Fans, für die Beobachter, wollten mehr schlecht als recht natürlich vermitteln, dass noch gar nichts entschieden ist, obwohl allen klar war, diese Entscheidung ist ja nicht erst in Singapur gefallen und auch nicht am Montag nach Singapur, sondern die stand schon viel, viel länger fest. Liam Lawson hat sich da ja auch verplappert in Neuseeland, aber auch da ist es so, dass viele vorher informiert waren und auch ich das schon eine ganze Zeit länger wusste, dass Daniel Ricciardo keine Zukunft mehr bei Red Bull haben wird. Ja, Peter Bayer hat sich bei Sky, finde ich, ein bisschen arg unglücklich angestellt, würde ich mal sagen, im Interview. Und auch Laurent Mekies wirkte nicht so locker und gelassen wie sonst. Also man hat gemerkt, dass das eine Situation war, die für die beiden ja eher unangenehm war, weil beide wollten natürlich auch nicht lügen, konnten aber auch nicht die Wahrheit sagen. Und das ist so ein bisschen das, was dieses Team ja eigentlich immer so stark gemacht hat, ne? Dass man mit Franz Tost auch jemanden hatte, der klar die Wahrheit gesagt hat, der klar die Fakten ausgesprochen hat. Und dieses Geschwimme von Mekies und Bayer, ja, fand ich jetzt nicht ganz so cool, muss ich sagen. Und das ist auch so ein bisschen das, was die Racing Bulls aktuell sind. Irgendwie nicht mehr ganz so cool, finde ich.
Ja, der Faktor dieser Racing Bulls, nämlich eben, was du gerade gesagt hast, einmal, wir hatten ein Team mit einer starken Führungsebene mit Franz Tost, der halt klar gesagt hat, was er denkt. Man hat genau offiziell das auch verlauten lassen, was man wirklich sein wollte, nämlich das Junior-Team. Und ja, aber es ist dann immer mehr dazu geworden, dass eben dieses Junior-Programm teilweise eben bei dem Junior-Team dann ad absurdum geführt wird. Das fing für mich tatsächlich schon 2017 war es. Als man plötzlich mit Brandon Hartley jemanden geholt hat, der schon in der WEC aktiv war für Porsche, der natürlich dann da so ein bisschen als Notnagel kam, aber wo man das erste Mal dann so dieses Junior-Ding schon nicht mehr hatte. Dann hatte man natürlich mit Pierre Gasly, Alex Albon zwei, ja, Geschichten, wo jemand sehr oder wo zwei sehr schnell eben zum A-Team gestoßen sind und dann wieder zurück mussten, weil es eben nicht gelaufen ist. Und dann kam jetzt irgendwann eben die Geschichte Daniel Ricciardo und Nyck de Vries, zwei Leute, die man auch geholt hat, die nicht aus dem eigenen Junior-Bereich waren, beziehungsweise eben schon aus dem Junior-Bereich und aus dem ganzen Red Bull-Kosmos raus waren und dort wieder reingeholt wurden. Und da hat man natürlich erstens auch irgendwo den eigenen Junioren auch vor den Kopf gestoßen. Und man hat auch selber so ein bisschen seine DNA verändert. Und diese Geschichte, die endete für mich bis jetzt zumindest in diesem Kapitel jetzt mit der Entlassung von Daniel Ricciardo. Und das wurde einfach nur, ja, tut mir leid, das zu sagen, aber absolut desaströs gemanagt, wie man das da gemacht hat. Man hat sich drumherum gewunden, du hast es gerade gesagt, die Interviews. Und ich glaube, die Frage wurde ja sehr direkt gestellt. Und ich glaube, es war Peter Hardenake, der ja Peter Bayer da direkt gefragt hat, ist es Daniel Ricciardos letztes Rennen? Und dann kam eben diese Aussage, nein, wir prüfen alle Optionen. Und das war dann einfach nur blöd gemanagt, finde ich. Einfach auch den Fans gegenüber unehrlich. Und da ist für mich auch eine Sache, so, die ich eigentlich immer an diesem Team geschätzt hat, verloren gegangen, weil man eben nicht mehr straightforward war. Man war eben nicht mehr dieses Juniorenteam, was auch mal mutige Entscheidungen trifft. Und Red Bull war ja dafür bekannt. Und in der Geschichte war es ja öfter so, dass man auch mal harte Entscheidungen getroffen hat. Aber man hat sie immer ehrlich und offen und transparent auch kommuniziert. Und warum man sich bei Daniel Ricciardo da jetzt so schwer getan hat, einfach zu sagen, ja, es hat nicht funktioniert, der Plan ist nicht aufgegangen, das frage ich mich bis jetzt noch. Ich habe es mich letzte Woche gefragt, als wir drüber gesprochen haben, und ich frage mich auch jetzt noch, warum hat man nicht einfach offen und ehrlich kommuniziert, offen und ehrlich Daniel Ricciardo auch dann den Abschied eben gegeben, den er auch verdient. Immerhin ist er ein Red Bull-Kind, hat viele Erfolge mit dem Red Bull-Team gefeiert, und jetzt diesen würdelosen Abschied bekommen, der mich wirklich, wirklich ärgert.
Ja, am Anfang dachte ich halt wirklich, okay, das ist mit Sicherheit so, dass man den unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen möchte, dass man ja diese nervigen Töne drumherum nicht haben wollte, vielleicht auch so ein bisschen, um Sergio Perez zu schützen, weil natürlich dementsprechend die Fragen auch gekommen wären, so wie viele Fans sie ja auch gestellt haben, ja, wenn man Ricciardo schmeißt, warum dann nicht auch Sergio Perez, der dann auch keine Leistung bringt. Dann hat Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de im Exklusivinterview, wirklich tolles Interview mit Dr. Helmut Marko, kann ich sehr empfehlen, die Frage gestellt, ob das so eine späte Rache war, die da an Daniel Ricciardo ausgespielt wurde, weil der ja 2018 war das, ne? Und ist er zu Renault gegangen, 2019?
2019, genau. Ja.
2018 eigentlich seine Zusage gegeben hat, bei Red Bull zu bleiben mit einem Handschlag bei Dietrich Mateschitz. Ja, und dann ist er diesem Wort nicht gefolgt, hat den Rennstall verlassen, ist zu Renault gegangen. Die Geschichte ist Geschichte. Ja. Und das hat Dietrich Mateschitz gar nicht gefallen, weil normalerweise denkt er sich, ein Handschlag ist ein Handschlag und da hält man sich dran. Aber Ricciardo wusste natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat mit Max Verstappen. Obwohl der es ja eigentlich ganz gut gemacht hat gegen die Niederländer. Und da hat Dr. Helmut Marko natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also das war keine späte Rache. Natürlich gab es Unzufriedenheiten, aber das glaube ich auch eigentlich nicht. Weil ja, dieses Team und dieses Konstrukt hat schon so ein Geschmäckle des Öfteren, auch in der Formel 1. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist aber nach außen hin super würdelos gewesen für Daniel Ricciardo, der sich nicht vernünftig verabschieden konnte. Aber ich bleibe dabei, der Abschied, den er von seinen Kollegen bekommen hat und der Abschied, den er von der Presse bekommen hat und der Abschied, den er von eigentlich allen bekommen hat, war viel, viel mehr wert als das, was Red Bull ihm hätte geben können. Und natürlich verstehe ich die Enttäuschung vieler Ricciardo-Fans, aber ich glaube, dass es so, wie es jetzt ist, für Ricciardo sogar besser gelaufen ist. Ja, also natürlich wirkt das auf den ersten Blick nicht so, weil der wurde schon ehrenlos entlassen, kann man nicht anders sagen. Aber diese Wertschätzung, die er bekommen hat, die hätte er auch so bekommen. Aber irgendwie ist diese Stärke dieser Wertschätzung nochmal potenziert durch dieses schlechte Verhalten von Red Bull. Und ich glaube, dass man bei Red Bull mit dem Wissen von jetzt das auch anders machen würde. Ist im Nachhinein immer einfacher. Ja, wenn man einen Fehler gemacht hat, vielleicht wird auch irgendwann mal jemand sagen, ja, das war ein Fehler, das so zu machen. Das wäre eigentlich schön, weil ich glaube, alle wissen, dass es ein Fehler war, das so zu machen. Andererseits ist Red Bull jetzt nicht bekannt dafür, Fehler einzugestehen. Ja, ich frage es mich auch und ich habe keine Antwort. Und es ist schade. Es ist wirklich schade, wie es gelaufen ist. Und ich kann den Unmut der vielen Ricciardo-Fans da schon verstehen.
Ja, was ich vielleicht noch, ist jetzt aber auch so eine reine Fantheorie von mir, dass eben vielleicht dann auch wirklich eben zum Verhängnis geworden ist, dass man eben vielleicht im Hintergrund doch noch den ein oder anderen, das ein oder andere Machtspiel hat zwischen den Fraktionen im Red Bull-Kosmos. Ricciardo war ja, ich denke, das war offensichtlich jemand, der sehr in der Horner-Fraktion stand und sehr von Christian Horner gepusht wurde. Ich weiß nicht, ob er vielleicht das auch am Ende dann sein Urteil war, dass es eben nicht mehr weitergeht. Ist jetzt aber auch, wie gesagt, nur eine reine Bauchvermutung von mir, weil ich eben glaube, dass da immer noch so ein kleiner Schwellbrand im Hintergrund läuft und er vielleicht auch so ein bisschen ein Opfer davon war.
Dann kommen wir zu seinem Nachfolger, beziehungsweise zu den beiden Fahrern, die bei den Racing Bulls sind. Da haben wir einmal Yuki Tsunoda, der jetzt auch in seinem 5. Jahr, glaube ich, schon in der Formel 1 ist, der immer noch sehr jung ist. Ich muss mal gerade gucken, wie alt der überhaupt ist. Auf jeden Fall noch sehr jung. 24, ja, das ist noch sehr jung. Aber ja, dementsprechend seit 2021 in der Formel 1. Und so, dieser ganze Durchbruch, den man sich gewünscht hat, der ist bislang noch nicht vonstatten gegangen. Ja, also wird ja auch immer wieder mit Honda in Verbindung gebracht, dann für 26 bei Aston Martin vielleicht, obwohl ich nicht glaube, dass da ein Cockpit für ihn frei sein wird. Ist er der Erste in der Reihe vieler, die wahrscheinlich dann durchs Raster fallen irgendwann, obwohl er halt immer, er hält sich halt noch immer. Und auch das sorgt bei vielen für Unmut, eben weil er sich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat. Und letztes Jahr, als Liam Lawson Daniel Ricciardo ersetzt hat, war Liam Lawson schon sehr, sehr nah dran an ihm. Und das ja, hat jetzt nicht so viel Mut gemacht, dass Yuki Tsunoda da der Richtige ist. Aber man hat sich entschieden, mit ihm zu verlängern und auch für die nächste Saison zu verlängern. Kann man jetzt auch die Frage stellen, liegt das eher an Honda oder liegt das tatsächlich daran, dass man mit Yuki Tsunoda weitermachen möchte oder weil eben die Alternativen noch nicht alle bereit waren vorher. Da reden wir auch dann gleich im nächsten Abschnitt noch drüber, wie es mit dem Nachwuchs aussieht. Ja, Yuki Tsunoda, wie stehst du zu ihm?
Ja, ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Yuki-Fan. Damit begründet, weil sich für mich, und ich habe mir jetzt gerade auch mal parallel einfach mal so die Ergebnisse seiner Jahre in der Formel 1 geöffnet, weil sich für mich einfach nicht wirklich viel verändert hat. Es ist nicht wirklich vorangegangen. Jetzt diese Saison, besonders am Anfang, hat er ein paar Mal gepunktet, ja. Aber hat jetzt auch in den letzten Rennen, das ist dann auch so ein bisschen bitter vielleicht auch für Daniel Ricciardo, auch häufig nicht wirklich gut ausgesehen gegen den Australier. Und von daher ist er für mich sicher, er ist ein schneller Typ. Ich mag ihn auch als Typ sehr. Ich finde auch gerade dieses fast schon Ungehobelte am Funk, finde ich doch ein bisschen auch erfrischend in dieser Zeit, in der das halt immer weniger wird, sodass man, dass mal die Leute ihre Ecken und Kanten haben in den jungen Jahren. Das finde ich wirklich gut. Und ich glaube auch, dass dieses Talent, was die Leute in ihm sehen, auch ein Dr. Marco sieht, sicher da ist. Aber er hat es eben de facto jetzt nicht wirklich so auf die Straße bekommen. Und für mich war, was das angeht, wirklich ein Punkt, wo mir diese, ich nenne es jetzt mal Erkenntnis, das ist jetzt nur meine Meinung, aber für mich diese Erkenntnis kam, war eben diese 5 Rennen, in denen Liam Lawson letztes Jahr in dem damals noch Alpha Tauri gesessen hat und ihn einfach wirklich nicht gut hat aussehen lassen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn Liam Lawson ab jetzt die letzten Rennen schon da ist und gegen ihn fährt, wie sich das entwickeln wird. Und ich sehe ja für Tsunoda nicht wirklich Zukunft über 2025 hinaus, weil ich wie du glaube, dass Honda schon die Marke ist oder das Team ist, was für ihn dann der Anlaufpunkt wäre und ich glaube, was auch seine Karriere natürlich gefördert hat und da eben bei Aston Martin nicht wirklich platzfrei werden zu scheint oder ich glaube, sagen wir mal so, wenn ein Fernando Alonso irgendwann aufhört, auch Yuki Tsunoda nicht derjenige ist, der an der Seite von Lance Stroll dann für Aston Martin die Weltmeisterschaft einfahren wird. Also von daher vollsten Respekt für ihn, aber ich glaube nicht, dass er eben der Mann ist, der, und das ist eigentlich das Ziel, eine Ausbildung im Red Bull Juniorenteam. Ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der im Red Bull dann Weltmeister werden kann.
Und ich glaube auch eher, dass dann so eine, naja, sagen wir mal, Ersatzfahrerrolle bei Aston Martin vermutlich der erste Schritt wäre. Liam Lawson, der Ersatzmann für Daniel Ricciardo, auf den freue ich mich. Jetzt mal fernab von dem, was Daniel Ricciardo widerfahren ist, fand ich es furchtbar, dass Liam Lawson sehr viel Hass abbekommen hat, auch unter seine Postings auf Social Media. Ich frage mich, was den Leuten da, oder wer oder was den Leuten da ins Hirn geschissen hat, weil, ja, sehr hart ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja, weil was hat denn Liam Lawson damit zu tun, dass man bei Red Bull schlecht mit Daniel Ricciardo umgeht? Weil, also, das will nicht in meinen Kopf rein. Der kann überhaupt nichts dafür und bekommt da teilweise Sachen ab, wo ich mir denke so, muss das sein? Weil, halten wir mal fest, der hat in seinen, und du hast es schon richtig gesagt, wenigen Rennen, die er letztes Jahr hatte, gezeigt, dass er es wirklich drauf hat. Und viele waren auch da schon enttäuscht, dass er die Chance nicht bekommen hat. Aber haben sich halt gedacht, okay, weil man bei Red Bull weiter damit rechnet, dass vielleicht Perez geht und Ricciardo dann da ist. Okay, dann passt das schon so. Dann gab es ja dann irgendwann auch das Interview von Dr. Marco in der kleinen Zeitung, dass Liam Lawson 2025 garantierten Vertrag hat bei Red Bull in einem der beiden Autos. Und jetzt ist es dann soweit, für 6 Rennwochenenden hat er das. Aber auch nur bis Saisonende erstmal. Ja, also er hat noch keinen Vertrag für 2025. Was ich dann wiederum auch komisch finde. Außer natürlich, man hält sich auch ihn warm für Red Bull, aber da kommen wir dann gleich noch zu, auf Sergio Perez zu sprechen. Das glaube ich ja eher nicht. So, das heißt, wir haben einen, der schon für nächstes Jahr fixiert ist mit Yuki Tsunoda und den anderen, der noch nicht fixiert ist für nächstes Jahr, der ja dann irgendwie um seine Zukunft fährt und dann, naja gut, also ganz kurioses System gerade bei Red Bull, aber es ist nicht das erste, nicht das letzte Mal, dass man das halt so sieht. Aber ich habe riesen Vorfreude auf Liam Lawson. Der kommt natürlich mit einer kleinen Hypothek jetzt in den ersten Lauf in Austin, weil er eine 10-Platz-Strafe bekommt für einen neuen Motor. Aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Damit nimmt man erstens den Druck komplett raus aus diesem Debüt und zweitens kann man dann mit diesem frischen Motor die letzten 5 Wochenenden angehen, wo ein frischer Motor auch noch sehr hilfreich sein kann, auf Strecken wie in Katar, aber auch in Sao Paulo oder in Las Vegas. Also von daher gar kein schlechter Move eigentlich. Und ich hoffe, dass er an seine Leistungen aus dem letzten Jahr anknüpfen kann und traue es ihm zu, Yuki Tsunoda sogar noch zu schlagen dieses Jahr. Also zumindest, was so die reinen Rennergebnisse angeht.
Ja, ich habe mich ja in den vergangenen Wochen auch als großer Liam Lawson-Fan geoutet und dabei bleibe ich. Ich fand ihn einfach total erfrischend und wirklich gut letzte Saison in seinen Einsätzen. Und ich glaube auch, Tsunoda könnte ein Problem bekommen mit Liam Lawson. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, man hat, glaube ich, mit diesem neuen Motor sehr gut den Druck rausgenommen. Ich glaube tatsächlich sogar für beide, weil man einerseits natürlich Liam Lawson eben den Druck nimmt, gleich eine gute Platzierung einfahren zu müssen, weil jeder weiß, plus 10 und sind wir ehrlich, im Racing Bulls bedeutet das höchstwahrscheinlich eben den letzten Startplatz. Allerdings auch für Yuki Tsunoda, weil er sich mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn er nicht allzu viel Mist baut, natürlich erstmal vor Liam Lawson platzieren wird. Von daher, ja, smarter Move, aber ich glaube auch, ab Mexiko wird es dann ganz schwer. Und Mexiko ist natürlich auch eine Strecke, wo Liam Lawson mit dem neuen Motor auf der langen Geraden natürlich auch Power hat eben. Und ich finde es spannend zu beobachten. Ich fand es auch sehr kurios, was du gerade sagtest, dass er eben nur für diese letzten Rennen den Vertrag hat. Also de facto haben wir für 2025 immer noch ein offenes Cockpit. Und ich weiß nicht so recht, wie ich es einsortieren würde. Würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Glaubst du, dass das eher ist, dass man nicht wirklich weiß, auf wen man setzen soll, weil man eben noch so ein paar Junioren hat? Oder glaubst du einfach wirklich, dass man vielleicht sicher gehen will, dass Liam Lawson eben die Performance bestätigt und er dann den Vertrag eigentlich auch so gut wie sicher hat? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, auch mit Blick auf die Junioren in den Junior-Serien.
Also es wäre ja vollkommen verquer, wenn der jetzt, nachdem er eigentlich eine Garantie für 2025 bekommen hat, jetzt kein Cockpit 2025 bekommt. Das wäre ja irgendwie super ironisch, aber ich meine, es ist Red Bull, es kann alles passieren. Ja. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Ein Faktor, der entscheidend sein könnte, ist tatsächlich, was macht Sergio Perez? Da gab es ja das Gerücht, dass er in Mexiko seinen Rücktritt bekannt geben könnte. Er hat da selber, dass er bei Social Media mit einem sehr witzigen Post aus The Wolf of Wall Street versucht, so ein bisschen runterzuputzen, mit dem, und hat dann sorry gesagt, also er bleibt noch. Aber ich weiß nicht, also ich finde diese Idee, und ich meine, so ein Gerücht kommt nicht von ungefähr. Die Frage ist auch, das hat jemand in unserer Steinway-Telegram-Gruppe gesagt, bestimmt Falco war das bestimmt, aus welchem Lager das kam. So, und dann hat man natürlich jetzt Liam Lawson die Möglichkeit gegeben, dieses Auto zu fahren. Natürlich auch irgendwo den Druck aufrecht zu erhalten, weil eben andere Junioren von hinten drücken, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen im nächsten Abschnitt. aber vielleicht auch, um tatsächlich die Motivation hochzuhalten und dafür zu sorgen, dass der sich dieses Cockpit in Anführungsstrichen dann auch verdient für 2025 und da aber auch schon aufhorchen lässt. Kann das einer sein, dass wenn man nächstes Jahr mit Sergio Perez irgendwann nicht mehr weitermachen möchte, dass man den sofort reinsetzt? Weil da geht es natürlich auch ein bisschen drum. Ne? Gibt man dann zu Soda doch noch die Chance, das zu machen? Oder aber sagt man, okay, Liam Lawson ist unser Mann, den wollen wir zwar nicht sofort verheizen Anfang 2025, weil ich glaube, wenn Perez nicht zurücktreten sollte, und ich glaube auch nicht, dass er zurücktritt, obwohl es das, also das bestmögliche Szenario wäre, weil er wird nächstes Jahr im Zweifel eh im Laufe der Saison entlassen, genauso würdelos wie Daniel Ricciardo, dann könnte er lieber selber entscheiden, dass er geht und hat also die komplette Jubelei auf seiner Seite. Der würde verabschiedet werden von allen Seiten wie ein König und alle wären glücklich vielleicht, außer die Perez-Fans. Aber ich glaube da noch nicht dran. Und dann ist es aber interessant für Liam Lawson natürlich da so dabei zu sein, dass man sagen kann, du pass auf, wenn du nächstes Jahr den Call-Up bekommst, dann bist du fällig, dann bist du fähig und dann bist du in der Lage, dann Perez würdig zu vertreten. Ja, also auch hier wieder eine Mischung aus Feuer unterm Hintern machen, gleichzeitig aber ja, sich alle Optionen offen halten, so ein Stück wie Red Bull einfach ist, ja.
Ja.
Achso, okay. Ich dachte, du hast was dazu sagen.
Nein, ich habe dir gespannt gelauscht quasi. Ja. Nein, glaube ich aber auch. Also, was ich ja noch spannend fände, beziehungsweise was ja Thema werden könnte, es ist natürlich wieder so ein Schwellbrand, der im Hintergrund ist. Was macht Red Bull, wenn doch irgendwann mal auch Max Verstappen sagt, bis hierhin und nicht weiter, genau, und das Team wechselt? Da bin ich dann auch sehr gespannt, ob man dann wirklich sagt, wir nehmen auch wieder oder wir haben das Vertrauen in unsere Junior-Akademie und holen da jemanden, oder ob man dann sagt, man holt wirklich auf dem Transfermarkt in Anführungszeichen einen großen Namen. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo sich Red Bull vielleicht, und die werden natürlich mehr wissen als wir, vielleicht auch noch darauf vorbereiten muss. Ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss das jetzt vielleicht schon auf Entscheidungen hat.
Ja, richtig, weil der Markt auch von Max Verstappen natürlich ganz klar beobachtet wird. Und lange Verträge wissen wir in der Formel 1 jetzt nicht zwingend, was heißen. Und auch für Max Verstappen offensichtlich nicht, weil da hört man ja immer wieder, dass da Flirts sind mit Mercedes, Aston Martin sich einmischen möchte und 2026 da natürlich auch aufgrund der Performance-Klauseln, die Max Verstappen in seinem Vertrag hat, nicht außer Acht zu lassen sind, dass sich da was verändern könnte, auch bei Max Verstappen. Ja. Und diese Performance-Klauseln sind hart und 2025, wenn die Entwicklung bei den anderen Teams so weitergeht und bei Red Bull, dann weiß ich nicht, ob man diese Performance-Klauseln so einhalten kann und dann macht es den Abschied natürlich leicht für Max Verstappen. Und da hast du vollkommen recht, dann sind da vielleicht zwei neue Cockpits zu besetzen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man dann Sergio Perez weiter behält als irgendwie Nummer 1-Fahrer, sondern dann glaube ich, würde man zwei aus dem eigenen Junior-Kader nehmen, Liam Lawson plus X, und denen die Chance geben, das dann zu wuppen. Und das würde einen kompletten Neuaufbau des Teams natürlich hervorrufen. Oder man versucht dann den George Russell zu bekommen, was jetzt Christian Horner auch so ein bisschen jetzt kolportiert hat. Aber ob der sich das antut, zu Red Bull zu gehen und so richtig zu Red Bull passen, tut er jetzt auch nicht, meiner Meinung nach. Also da würde Lando Norris natürlich schon besser passen, muss man ehrlicherweise sagen. Also sehr, sehr spannend, aber jetzt aktuell haben sie halt noch Verstappen und Perez. Sergio Perez ja eh immer in der Kritik eigentlich. Viele Fans wollen ihn da raus haben. Einige sagen, ja, aber ist ja eigentlich auch ganz gut für Max Verstappen. Hat er keinen, der ihm gefährlich wird. Sammelt jetzt aber auch keine Punkte für das Team, was in der Konstrukteurswertung natürlich für Probleme sorgt. Aber es scheint mit Max Verstappen wieder so gut zu funktionieren, dass auch Verstappen selber, glaube ich, kein Problem damit hat, dass der weiter sein Teamkollege ist. Das sah ja auch schon mal anders aus, wo man sich gedacht hat, so, ist da das Tischtuch jetzt komplett zerrissen zwischen den beiden? Das scheint intakt zu sein. Also das Fahrerduo auch nächstes Jahr, glaube ich, das, womit es in die Saison geht. Man hat mit Max Verstappen den besten Fahrer in der Formel 1. Und den möchte man natürlich auch behalten. Ja, aber dafür muss man ihn zum Weltmeister machen. Und dafür muss auch Perez die nächsten Rennen weiter versuchen, wieder ranzurücken, um dann auch helfen zu können, wie er es 2021 so gut gemacht hat.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, das wird mit das Wichtigste jetzt werden, gerade auch im Hinblick eben auf die Fahrerweltmeisterschaft und die Zukunft von Max Verstappen, dass man ihn dieses Jahr nochmal zum Weltmeister macht. Ich glaube, damit könnte man noch ein bisschen was retten. Sollte das aber schief gehen, bin ich mal gespannt, wie dann die Entwicklung ist, weil, und da sehe ich es ähnlich wie du, Kevin, ich glaube, 2025 könnte ein bitterböses Erwachen für Red Bull werden.
Ja, und die Fahrer sind eben ein Teil davon. So, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den Nachwuchs, denn der klopft auch schon an die Tür. Es gibt einige aussichtsreiche Fahrer und da schauen wir mal auf ein paar Namen, wer da in Zukunft bei den Racing Bulls oder vielleicht sogar bei Red Bull fahren könnte. Und im weiteren Verlauf der Sendung werden wir natürlich auch noch den Blick in die Zukunft wagen. Wo geht's also hin für Red Bull? Wo geht's hin für die Racing Bulls? Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit einem Blick auf Red Bull. Und jetzt orientieren wir uns aus der Vergangenheit und ja Gegenwart auf die Zukunft. Denn da gibt es einige Fahrer im Red Bull Fahrerpool, die dort rein möchten, in den Racing Bulls oder auch in den Red Bull zwangsläufig. Und ein paar Namen können wir mal ein bisschen durchsprechen, weil das scheinen zumindest die zu sein, die am ehesten die Chance bekommen könnten, den nächsten Schritt im Red Bull Junior Kader zu machen. Und da kommen wir mal auf zwei, die jetzt schon etwas länger dabei sind und die aussichtsreich sind, in Zukunft dann auch einen Drive zu bekommen in der Formel 1. Der neue Ersatzpilot bei Red Bull, nachdem Liam Lawson ja aufgestiegen ist, heißt Isaac Hadjar, der Franzose, der nicht von allen geliebt wird, auch nicht von allen bei uns in den Fangruppen. Der brilliert durch seinen rohen Speed, würde ich sagen. Der brilliert damit, dass er sehr, teilweise würde man sagen, rücksichtslos fährt, aber das ist im Grunde genommen das, was diese Red Bull DNA ausmacht. Diese rücksichtslose Aggression, die teilweise so ein bisschen bei ihm mitschwingt. Manchmal ein bisschen wild auf der Strecke, aber pfeilschnell und hat auch bei seinem ersten Einsatz bei Red Bull letztes Jahr beim freien Training in Abu Dhabi auf sich aufmerksam gemacht. Ich meine, es war in Abu Dhabi, als er seinen ersten Einsatz hatte im FP1, dass er ja vorher nie ein Formel-1-Auto gesteuert hat. Ja, also auch keinen alten Red Bull. Und da sofort mit dabei war. Und das hat vor allem Dr. Helmut Marko total imponiert, der ja auch diese raubeinige Art von Hadjar sehr schätzt, der seinen Speed sehr schätzt, ist ja auch ehemaliger Rennfahrer, Dr. Marko, der weiß das gut einzuschätzen, deswegen war er ja auch jahrelang und ist es ja auch immer noch der Chef der Red Bull Junior Akademie. Ja, und Hadjar kriegt jetzt seine Chance oder würde seine Chance bekommen, wenn jetzt einer der Stammpiloten ausfällt, dort sich reinzusetzen und zu zeigen, was er drauf hat, auch im Renntrim und auch in der Formel 2 ist er richtig stark diese Saison. Also, Isaac Hadjar als erster Kandidat, glaube ich, einer, der, also ich schätze ihn auch, muss ich sagen. Ich finde, der ist sehr, sehr interessant. Auch ein interessanter Fahrer mit einem sehr, sehr eigenwilligen Fahrstil, der mir aber zusagt, Dennis, würde ich sagen. Also Isaac Hadjar auf jeden Fall einer, den ich auch auf der Liste gehabt hätte, wenn er nicht sowieso jetzt aufgestiegen wäre als Ersatzpilot.
Ja, hat sich jetzt in der Formel 2 ja wirklich auch gut gezeigt, jetzt in den letzten Wochen. Glaube ich, die letzten zwei Rennen zwar nicht gepunktet, aber fährt um die Meisterschaft mit. Und du hast es gerade gesagt, er hat natürlich eine Art, die aneckt, die, und das muss ich auch zugeben, die mir aber auch gefällt. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ich weiß nicht, wie du diesen Vergleich jetzt siehst, aber ich habe irgendwie ihn immer so ein bisschen im Kopf, vergleiche ihn so ein bisschen mit Juan Pablo Montoya von der Art und Weise her. So raubeinig, aber feilschnell. Und das gefällt mir, das imponiert mir, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie er sich dann zeigt. Auch was du gesagt hast, sein Einsatz in dem Formel-1-Auto, ohne es jemals vorher bewegt zu haben. Ich meine, klar, wir haben heute viel Simulatorarbeit und ich glaube, da wird er bei Red Bull sicher auch mit in der besten Vorbereitung sein, die es gibt im Formel-1-Kosmos. Aber das war beeindruckend und ich glaube, wenn er sich eben vielleicht noch zu Teilen auch diese Hörner, die er hat, diese Bullenhörner quasi so ein klein wenig abstößt und dann kann aus dem wirklich ein guter Formel-1-Fahrer werden. Aber eben es muss eben zeitlich passen, es muss das Cockpit frei werden und da weiß ich nicht, ob sich das wieder dann so ergibt. Das ist bei Red Bull ja immer so eine Sache. Sie haben oft starke Junioren, von denen man sagt, boah, das könnte der Nächste werden und dann passt es von der Zeit her nicht und dann kommt auch schon der Nächste nach und da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Es gibt ja eben auch noch andere, die von hinten drücken und ich bin gespannt, wie seine Karriere sich entwickelt, ob er wirklich diesen Schritt mal bekommt.
Der zweite, der, finde ich, auch in die gleiche Richtung geht, wie du das ansprichst, nämlich mal gucken, ob der die Chance bekommt, ist Ayumu Iwasa. Ayumu Iwasa, der in der Formel 2 letztes Jahr nicht ganz so glücklich war, also der jetzt nicht die stabilsten Ergebnisse hatte und deswegen hat man sich entschieden, mit ihm den Lawson-Weg zu gehen und ihn nach Japan zu schicken, die Superformula, zurück nach Hause quasi, ist ja auch Japaner. Und da läuft es wesentlich besser. Ayumu Iwasa in diesem Jahr wirklich sehr konstant in Japan unterwegs, mit guten Ergebnissen, guten Einzelergebnissen auch. Also auch wieder auf der Liste bei Red Bull. Hat auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der so langsam aber sicher von der Liste verschwindet, aber durch seine Leistung in Japan hat er sich wieder in den Fokus gefahren. Das Problem für ihn ist, glaube ich, noch viel mehr als für Isaac Hadjar, dass erstens der Honda-Deal ausläuft nach 2025. Das ist natürlich immer ein Pull-Faktor auch für die Racing Bulls vor allem, wenn man da den Eindruck zumindest bekommt, dass Honda da einen Wunsch äußern darf, wer da fährt. Zumindest wirkt das so ein bisschen, weswegen Tsunoda ja auch immer noch dabei ist. Und man ja auch denken würde, normalerweise 5 Jahre Red Bull, also oder Racing Bulls, da wird dann irgendwann mal der Cut gemacht. Haben wir ja schon oft gesehen, dass Fahrer ja auch schon nach kürzerer Zeit dort gegangen worden sind. Aber Iwasa, der anders als Yuki Tsunoda nicht so aufbrausend ist, schon fast zu schüchtern, hat Dr. Marco mir mal erzählt. Und es ihm so ein bisschen fehlt, dass er so ein bisschen diese Kanten zeigt. Fahrerisch aber ein super feiner Fahrer, sehr sauber eigentlich auch, wenn er sich wohlfühlt im Auto. Wie gesagt, letzte Saison hat das nicht so ganz geklappt, diese Saison klappt das umso besser. Aber ich glaube, der wird es noch schwerer haben, als Hadjar bei einem Red Bull Team unterzukommen.
Ja, dieser Faktor Honda, also ich habe ihn immer sehr mit Honda verbunden. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie eng diese Verbindung dann wirklich ist, aber ja, ich glaube, es ist schwer für ihn. Ich habe ihn persönlich mittlerweile gar nicht mehr auf der Liste, weil ja dieser Schritt in die Superformula für mich so ein bisschen das oder mir das Gefühl gegeben hat, das ist vielleicht auch da, wo man ihn in Zukunft sieht, weil es ist ja auch eine nicht zu verachtende Serie, die auch ihren Prestige hat und in Japan hoch angesehen ist. Sehe ihn jetzt von den Junioren ehrlicherweise mit am wenigsten bei Red Bull. Ist aber, wie gesagt, ganz persönliches Empfinden von mir, weil ich für ihn wie Yuki Tsunoda immer auch sehr mit Honda verbunden habe.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch eher, dass Tsunoda die größeren Verbindungen zu Honda hat als Iwasa. Iwasa vielleicht so ein bisschen eher Zögling von Red Bull, aber ich glaube auf lange Sicht keine Chance, bei einem Red Bull Team unterzukommen. Da gibt es ja noch einen dritten im Bunde, den ich so ein bisschen damit reinziehen würde, das ist Pippo Marti, der in der Formel 2 aktiv ist. Ist ein Sonderfall, ist ja von Fernando Alonso gemanagt sozusagen, hat da einen Platz im Red Bull Junior Team bekommen, mit Sicherheit auch durch das verhandlerische Geschick vielleicht auch von Fernando Alonso. Glaube aber nicht, dass das wirklich einer ist, der in Zukunft ein Red Bull Auto steuern wird. Nicht aufgrund dessen, dass er es nicht kann. Im Gegenteil, ich finde, der ist sogar richtig gut, auch in der Formel 2 dieses Jahr. Und trotzdem glaube ich, dass es für ihn schwer wird, da einen Platz zu bekommen, weil er eben dann doch einer ist, der von außen kommt. Und da gibt es jetzt halt einige, die noch viel mehr gepusht werden. Auf den, der wohl am meisten gepusht wird, kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Pepe Marti, Oliver Goethe können wir auch noch mit reinziehen, der Deutsch, Däne, Amerikaner, was auch immer da alles drin ist. Alles andere als Deutsch ist eigentlich, aber Goethe im Namen hat. Und dann natürlich noch Tim Tramnitz, der solide fährt, aber ja, hatten wir auch schon mal hier im Podcast, hat Sophia mal ein Interview mit ihm gemacht. Super sympathischer Junge. Der das Herz am rechten Fleck hat, der auch eine gute Sicht auf die Dinge hat, auch sehr rhetorisch stark ist und gut ist, aber ich glaube auch zu zahm im Fahrstil, da ist Goethe vielleicht ein bisschen besser aufgestellt. Also dieses Trio, Marti, Goethe, Tramnitz, die sind da gewesen, so ein bisschen gefühlt als Auffüller des Kaders, aber ich glaube keiner von den dreien hat wirklich ernsthaft gute Aussichten, außer nächste Saison geht einer vollkommen durch die Decke von denen, dass die zwangsläufig bei Red Bull in einem Formel-1-Team unterkommen werden.
Ja, das ist eben das Problem, wie du schon sagst, ne? Sie sind da im Kader, auch ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass da was passieren kann, wo ich mir vielleicht noch am ehesten, das wäre vielleicht dann auch aus deutscher Sicht zu wünschen, so ein bisschen Hoffnung mache, ist, dass Tim Tramnitz da wirklich nochmal, weil er mich wirklich sehr beeindruckt hat bis jetzt auch in seiner Performance in der Formel 3, dass er vielleicht nochmal so einen Schub bekommt, aber am Ende des Tages sind besonders Marti und Goethe und ich hoffe nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, Tramnitz, vielleicht auch welche, die eben wieder von den Nachrückern dann überholt werden. Und den einzigen, dem ich jetzt persönlich zutraue, zumindest aus der Formel-2-Riege, dass er das vielleicht übersteht, diesen Nachrücker, wäre tatsächlich Isaac Hadjar, der natürlich vielleicht, und er hat den Titel in greifbarer Nähe, damit dann seine Formel-2-Karriere auch definitiv beenden würde. Und dann Red Bull, ja, zumindest ein wenig unter Zugzwang stellen würde. Wir wissen ja mittlerweile, dass dieser Zugzwang des Formel-2-Meisters hin in die Formel-1 nicht mehr so groß ist. Aber wie gesagt, Pepe Marti, Oliver Goethe, sehe ich ehrlicherweise nicht kommen, dass die stark genug sind, die Nachrücker, die von hinten kommen und die immer jüngeren Leute, die Red Bull ja auch verpflichtet, da zu überleben quasi auf dem Weg in die Formel 1.
Ja, glaube ich auch nicht. Am ehesten, wie gesagt, vielleicht noch Oliver Goethe, weil da hat, also auch so ein bisschen so ein Gefühl aus den Unterhaltungen mit Helmut Marko, die ich da immer auch um dieses Red Bull Junior Team führe, weil mich das immer sehr interessiert, wie da so der aktuelle Stand ist. Es gibt dann keine Rangliste an Fahrern, sondern es ist eher dann so ein Abklopfen so der Namen, und da hat er von Goethe, ich will nicht sagen geschwärmt, aber auf jeden Fall einen lebhafteren Eindruck gemacht, wenn es um Oliver Goethe ging, weil er eben auch imponiert durch gute Race-Skills, sage ich jetzt einfach mal, ein gutes Gespür für Duelle, das mag der Marko. Und bei Tim Tramnitz ist es vielleicht so ein bisschen, dass er nicht komplett genug ist, also nicht komplett genug, um das zu übersteigen, sage ich mal. Da fehlt so ein bisschen die Peak-Performance an manchen Tagen bei Tim Tramnitz, obwohl er auch richtig gute Leistung gezeigt hat, auch schon diese Saison. Aber so dieses gewisse Etwas, wo es dann so Klick macht, das fehlt da noch. Und das scheint Goethe so ein bisschen mehr zu haben. Und von Pepe Marti, ja, sprechen die wenigsten tatsächlich, weil ich glaube, dass da allen klar ist, dass der vielleicht eher in einen anderen Weg geht. Also den könnte ich mir vorstellen, dass wenn Alonso zum Beispiel bei Aston Martin noch so ein bisschen länger bleibt und das mit Tsunoda vielleicht nicht funktioniert, dass Pepe Marti vielleicht sogar einer ist, der bei Aston Martin unterkommen könnte als Juniorfahrer, beziehungsweise als Ersatzpilot oder sowas. Ja, und dann kommen wir zum aussichtsreichsten Kandidaten für die Zukunft bei Red Bull im Junior-Team. Einer, auf den man extrem große Stücke hält, nämlich Arvid Lindblad, der Brite, der als ein Jahrhunderttalent gilt im britischen Motorsport, im Nachwuchsmotorsport, blutjung. Wir haben ja immer darüber geredet, dass ein Team eine Anfrage gestellt hat an die FIA, die es ermöglichen könnte, dass man bereits unter 18 eine Superlizenz bekommt. Wir gingen alle davon aus, dass es Mercedes war mit Andrea Kimi Antonelli, aber ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass diese Anfrage von Red Bull kam für Arvid Lindblad. Denn Arvid Lindblad hat noch ein bisschen Zeit bis zum 18. Lebensjahr und der hat sich richtig hervorgetan in der Formel 3, hat auch die Promotion bekommen für die Formel 2 nächstes Jahr, wird dort fahren und der wird allen Junioren vermutlich Feuer unterm Hintern machen, denn das ist der, auf den man bei Red Bull aktuell am allermeisten hält. Das ist der, von dem man sich am meisten erhofft, das ist der, von dem man am meisten sich erwünscht, dass das der neue Max Verstappen ist. Und ungefähr wird das ja auch vom Altersspektrum her passen. Super talentiert, super schnell, auch well-spoken, muss man sagen, tatsächlich. Und ja, einer, auf den wir nächste Saison in der Formel 2 auf jeden Fall gucken sollten.
Ja, hat mich auch sehr beeindruckt. Ich bin tatsächlich auch, muss ich zugeben, erst über dich quasi auf ihn gestoßen, als eben dadurch bekannt wurde, dass wahrscheinlich eher Arvid Lindblad als Kimi Antonelli der Grund war, warum man diese Prüfung gemacht hat. Und hat ja dann direkt auch sehr gut abgeliefert in der Zeit, hat, ich glaube, auch zu einem guten Zeitpunkt in Silverstone eine wirklich herausragende Leistung gezeigt. Gerade als das Thema um ihn so ein bisschen prominenter wurde, hat er da wirklich geliefert. Und hat mir persönlich sehr gefallen, wirkt trotz seines jungen Alters, finde ich, schon sehr reif und ist eben, glaube ich, genau der Mann, und das war das, wo ich auch drauf angespielt habe vorher, ich glaube, das ist genau der Mann, der vorne der Riege, nämlich Hadjar, Marti, Goethe und auch Iwasa, wirklich gefährlich wird und im schlimmsten Fall, der die eben auch überlaufen würde. Und deshalb glaube ich auch, dass er vielleicht, ja, oder definitiv, glaube ich, sogar das heißeste Eisen ist im Red Bull-Kosmos.
Und wir alle wissen natürlich, dass es auch auf Hype ankommt. Das war ja auch ein Thema zuletzt in einer unserer Gruppen. Und wird der Hype vielleicht auch im Jugendfahrer zu viel? Also Olli Berman, Kimi Antonelli. Ja, und dann jetzt vielleicht eben auch Arvid Lindblad. Aber ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge. Also, dass sich Hypes entwickeln und dass diese Hypes dann entweder bestätigt werden durch die jeweiligen Fahrer, entweder in der Nachwuchsserie oder dann spätestens, wenn sie mal einen Formel-1-Einsatz bekommen, im freien Training oder sowas. Und dann auf sich aufmerksam machen. Und da Arvid Lindblad eben erst im August nächsten Jahres 18 wird und man, glaube ich, die Chance nutzen möchte, wenn er denn die Superlizenz bekommen könnte, diese dann auch einzusetzen für freie Trainings und so, dann glaube ich, wird man diese Karte auch ziehen. Und das würde, wenn dann nächstes Jahr natürlich, jetzt sage ich mal, sich Optionen auftun, Liam Lawson zu Red Bull zu schustern und dann noch ein Cockpit frei wird und man sagt, okay, ja, vielleicht ist Lindblad genau der Richtige, dann Lindblad vorzuziehen, bevor man Isaac Hatcher vielleicht die Chance gibt. Also für Isaac Hatcher, glaube ich, noch mit die gefährlichste Situation jetzt gerade, weil ich glaube, der fühlt sich relativ sicher, dass er da next in line ist, aber wenn Arvid Lindblad in der Formel 2 die Leistung aus der Formel 3 bestätigen kann und diesen kleinen Hype, den es um ihn gibt, auch, dann bin ich da ganz bei dir, dann wird der Isaac Hatcher hoffnungslos überrennen.
Ja, und zum Thema Hype, du hast gerade gesagt, einige kritisieren das ja, ich finde es aber doch cool. Ich meine, klar, für die Junioren selber kann es natürlich auch Druck bedeuten, ne? Aber es gibt doch eigentlich nichts Cooleres, als wenn eben so ein Junior da aufsteckt und man verfolgt das und man fiebert auch mit dem mit und dann sitzt er das erste Mal im Formel-1-Auto und alle sind gespannt drauf und dann liefert er wirklich. Und das ist doch, das sind doch die Stories, die wir sehen wollen. Das sind die Stories, die auch Netflix natürlich sehen will für Drive to Survive, aber die wir auch sehen wollen. Das ist ja im Fußball oder woanders auch nicht anders, ne? Wenn da jemand irgendwo wechselt und der schießt in seinem ersten Spiel für 9 Vereine gleich mal ein Tor. Das ist doch einfach das Coole, was man ja erleben will. Und von daher lasse ich mich da auch gerne treiben und bin wirklich sehr gespannt, wie er weiter performt und auch nächstes Jahr in der Formel 2. Wobei natürlich mir jetzt die letzten Junioren, die eben in die Formel 1 kommen, auch gezeigt haben, dass die Formel 2 vielleicht auch, ich weiß nicht, ist es zu weit weg von der Formel 1 fahrerisch oder von der Art her, aber ja auch nicht mehr wirklich ausschlaggebend ist, ne? Also er wird vielleicht auch mit ganz anderen Sachen performen können und sich zeigen können. Also wirklich gespannt. Also für mich eines der nicht nur heißesten Eisen im Red Bull-Kosmos, sondern generell so in den Juniorenprogrammen der großen Teams.
Und es gibt natürlich noch viele weitere Red Bull-Junioren in vielen weiteren Serien. Es wird ja auch weiter munter aufgefüllt und es wird sich mit der Zeit zeigen, welcher dieser Junioren es dann schafft, den nächsten Schritt gehen zu können, in den Fokus kommt von Formel-1-Journalisten und dann eben auch den Hype genießt und vielleicht auch die Chance bekommt. Und ansonsten muss man sagen, und da ist es ja auch ein Stück weit Red Bull-Philosophie, wenn du nicht komplett durchs Raster fällst und irgendwie rausgeschmissen wirst aus dem Programm, dann wirst du auch in Zukunft noch unterstützt. In anderen Rennserien wird dir dann geholfen, dann fährst du mit Red Bull-Branding durch die Gegend, aber dann ist es vielleicht nicht die Formel 1, sondern eine andere Rennserie. Also so ist es nicht, dass Red Bull dann die Unterstützung sofort einstellt, sondern man schaut da natürlich, manche fallen durchs Raster, wie Dennis Hauger zum Beispiel, Juri Vips aus anderen Gründen natürlich, wer weiß, wo der sein würde, wenn der seine Klappe gehalten hätte in dem Stream. Ich glaube, dann wäre der auch einer gewesen, von dem man Großes gehalten hätte. Jetzt ist er einfach in der, ja, wahrscheinlich Bedeutungslosigkeit des Motorsports irgendwo verschwunden. Ja, und das ist eben auch Teil von Red Bull. Da wird hart gefördert, hart gefordert und auch mal hart durchgegriffen, falls es Probleme gibt. Der Nachwuchs ist aber definitiv gesichert. Das Team wird weiter viel in der Nachwuchsförderung im Motorsport machen. Und das kann man halt auch mal sagen. Teams wie Red Bull, Teams aber auch wie Mercedes jetzt, die natürlich auch viel tun für den Motorsport, die viele Talente fördern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da hat sich Red Bull in den letzten Jahren wirklich hervorgetan, was Nachwuchsarbeit angeht. Ja, es gibt eine hohe Fluktuation. Aber Dennis, ich glaube, das ist auch was Gutes.
Ja, definitiv. Und ich bin tatsächlich gerade auf der, oder habe gerade so einen Blick auf die Juniorenseite von Red Bull und sehe da gerade, da gibt es so eine Auflistung, so eine Porträtreihe von Fahrern, die man alle schon im Kader hatte. Und wenn ich sehe, da sind wirklich viele Leute dabei, die auch eben, wie du es gesagt hast, woanders untergekommen sind. Ich sehe da gerade zum Beispiel Mirko Bortoleto, der da auch in der, ne, Robert Wickens, Jean-Éric Vergne, also Leute, die halt auch in anderen Ecken des Motorsports wirklich noch Erfolge feiern konnten, zwar nicht in der Formel 1, aber wie du sagst, von Red Bull unterstützt, in Rennserien ihren Job machen konnten, das, was sie lieben, und ich finde, dafür kann man bei aller Kritik, die wir auch dieses Jahr ja auch an Red Bull geübt haben, für die Art und Weise, wie man auch mit Themen umgegangen ist, ich glaube, dafür muss man Red Bull einfach dankbar sein, und sie tun einfach riesig viel für den Motorsport und geben vielen Leuten die Chance, das ihren Traum zu leben, und dafür denke ich, da gibt es keine zwei Meinungen, dafür kann man froh sein, dass wir Red Bull im Motorsport haben.
Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann schauen wir mal, was unser Gedanke ist. Wo geht's mit Red Bull Racing, wo geht's mit den Racing Bulls in Zukunft hin, mit all dem, was wir heute besprochen haben. Damit beenden wir heute diese Sondersendung und das nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben heute viel darüber geredet, was sich bei Red Bull so getan hat in den letzten Monaten, was bei Red Bull aktuell los ist, was bei den Fahrern los ist, was beim Nachwuchs los ist. Aber wo geht's hin für die beiden Teams? Wo geht's hin für die Racing Bulls? Und wo geht's vor allem hin für Red Bull Racing? Das Team, was in den letzten Jahren der Standard in der Formel 1 war, die Ground Effect Ära hat ihnen geholfen, weil sie mit Adrian Newey den Ground Effect Papst sozusagen bei sich im Team hatten, der genau wusste, was zu tun ist, wie man Venturi-Kanäle anlegt, wie man die Verströmungen unter dem Boden so macht, dass das perfekt funktioniert, dass man das Auto so tief es geht fahren kann, ohne dass es Leistungsprobleme gibt. Ja, aber die anderen Teams haben aufgeholt. Die anderen Teams haben sich Mitarbeitende von Red Bull geholt, haben sie abgeworben, Mitarbeitende, die maßgeblich daran beteiligt waren, dieses Auto so zu entwickeln, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat und die jetzt anderen Teams helfen. Da schauen wir natürlich auf McLaren, schauen aber auch auf Ferrari, wir schauen auf Mercedes, die auch in die richtige Richtung gehen und die jetzt mittlerweile wissen, wo der Hund begraben war, warum es bei denen nicht so funktioniert hat. Und die Konstrukteurs-WM, die ist aktuell in weiter Ferne, auch wenn der Abstand jetzt nicht so groß ist zwischen ihnen und McLaren. Das sind 41 Punkte aktuell, aber die muss man auch erstmal herausfahren. Es sieht nicht so aus, dass Red Bull jetzt in nächster Zeit auch Rennen gewinnen würde, obwohl man in Austin wahrscheinlich ein Update mitbringt und natürlich hofft, dass man insbesondere Max Verstappen wieder in die richtige Spur bringen kann. Bevor wir aber auf die Zukunftsaussichten von Red Bull zu sprechen kommen, schauen wir erstmal auf die Racing Bulls. Die Racing Bulls, die in dieser Saison auch eine etwas schwere Saison haben. Zwar waren die Leistungen von Tsunoda und Ricciardo bislang durchaus ansprechend und auch ja vielleicht dem Auto entsprechend. Aber in den letzten 6 Rennen muss man natürlich auch da noch ein bisschen was aufholen im Mittelfeld. Der Mittelfeld, was sowieso eng und hart umkämpft ist. Aber die guten Ergebnisse aus dem letzten Jahr, als man noch AlphaTauri war, die konnte man diese Saison noch nicht einfahren. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich in der Entwicklung verzockt haben, aber auch da wissen wir, dass sich natürlich vieles verändert, gerade rund um die Racing Bulls. Peter Bayer, der CEO, ist damit beschäftigt, viele der Abläufe natürlich auch nach England zu holen, weil man die Teams Red Bull und Racing Bulls noch näher aneinander bringen möchte. Faenza ist zwar noch ein Standort, aber die Frage ist, wie lange noch? Ja, also wie geht es da vielleicht auch in den nächsten Jahren weiter? Und wie sehr wird man dann diese Synergieeffekte, die man mit Red Bull in Milton Keynes hat, dann auch für die Racing Bulls nutzen können? Ein Team, was im oberen Mittelfeld sein möchte, was vielleicht letzte Saison ein bisschen Übergewicht geboxt hat, aber den einen oder anderen Knockout gesetzt hat gegen die Konkurrenz, schafft das dieses Jahr nicht und ist oft genug selber K.O. gegangen. Wo glaubst du, geht's für die Racing Bulls hin in Zukunft, Dennis?
Ich gehe tatsächlich sogar davon aus, dass es genau diese Sphären bleiben, in denen sie sich jetzt bewegen. Irgendwo zwischen Platz 6 und 8, das ist ja so das, was sie in den letzten Jahren eigentlich immer eingefahren haben, jetzt von 2022 ab, wo man ja wirklich eine schlechte Saison hat, mit, ich glaube, da war man 9. Also ich denke, dass sie da in diesen Sphären bleiben werden. Die Top-Teams sind, glaube ich, nicht wirklich angreifbar und wir haben da ja jetzt auch Entwicklungen, die man in Zukunft haben wird, die einfach immer weiter auch für die Top-Teams sprechen, auch wenn wir Budget-Cap haben, was natürlich irgendwo eigentlich den kleinen Teams zugutekommen sollte, aber das wird schwer für die. Ich glaube, sie sollten sich auch vielleicht weiter darauf fokussieren, eben diese Junior-Schmiede zu sein und gar nicht, so blöd es sich anhört für ein Formel-1-Team, weil es eigentlich ja genau der falsche Weg wäre, aber vielleicht wirklich sich auch darauf einzulassen, eben mehr Junior-Team zu sein, als zu versuchen, selber nach den Sternen zu greifen, weil dafür hat man das Red Bull-Team, dafür werden, glaube ich, auch die Ressourcen immer Richtung Red Bull Racing fließen und ich glaube, dass man eben dann mit den Mitteln, die man dort hat, ein solides Auto bauen kann, indem man jungen Fahrern die Chance gibt, eben um Punkte mitzufahren und die eine oder andere Sternstunde dann mal zu haben. Und das hatten wir ja in den letzten Jahren immer. Also das fing ja an mit Sebastian Vettel, der seinen Sieg in Monza geholt hat. Wir hatten Pierre Gasly, der seinen Sieg geholt hat. Wir hatten Podien, die zwischendurch erreicht wurden. Und ich glaube eben, genau das sind die Geschichten, die dieses Team schreibt und die dieses Team auch weiterschreiben wird. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich würde sie schon stagnierend da sehen, wo sie jetzt aktuell sind.
Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich das nicht ausschließen würde, dass sich die Synergieeffekte, die man da jetzt aufbaut, das Team mal so ein bisschen weiter nach England zu holen, natürlich noch näher an Red Bull ranzubringen, auch auszahlen wird, wenn sich Red Bull in die richtige Richtung entwickelt, weil damit steht und fällt das ja irgendwie. Also man möchte ja eigentlich auch von den guten Entwicklungen von Red Bull profitieren. Wenn die aber ausbleiben, ja, dann ist das ein bisschen schwierig bei den Racing Bulls. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Racing Bulls wirklich wieder Nachwuchsschmiede sind, dass bei den Racing Bulls die jungen Fahrer die Möglichkeit bekommen, sich irgendwie hervorzutun und sich in den Fokus zu fahren, weil genau das war dieses Team eigentlich. Dieses Team ist ja im Grunde genommen keins, was jetzt irgendwie dauerhaft um die Top-5-Position in der Konstrukteurswertung mitfährt, sondern das sollte ein Team sein, wo junge Ingenieure, junge Führungskräfte, obwohl Franz Tosen junge Führungskraft, naja.
Jung geblieben.
Aber vor allem junge Fahrer sich beweisen können. Und das ist mir in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen, weswegen ich das ja auch ein bisschen kritisch sah, dass man Daniel Ricciardo zurückgeholt hat und dass man, ich sag mal, mit Yuki Tsunoda jetzt einen hat, der schon sehr lange mitgezogen wird, dass ja irgendwie das nicht so ganz in diese Richtung geht, was Toro Rosso, was Alpha Tauri auch war. Da würde ich mir wieder ein bisschen mehr Identität in diese Richtung wünschen. Und Laurent Mekies schätze ich auch so ein, dass das ein guter Teamchef für junge Fahrer wäre, wenn man das wieder so macht, dass das in die richtige Richtung geht. Aber einstweilen, glaube ich, leistungstechnisch das nicht ganz so gut ist, was zurzeit da ist. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Weswegen ich tatsächlich glaube, dass der Abstieg von Red Bull, der kommt, korreliert mit dem noch weiteren Abstieg der Racing Bulls, wenn das nicht schnell in die richtige Richtung geht.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Da habe ich ehrlicherweise noch gerade in meiner Ausführung, das habe ich gar nicht so einfließen lassen, stimmt. Also klar, wenn Red Bull, und da kommen wir ja gleich zu, und davon gehe ich auch aus, wahrscheinlich den Status Quo als bestes Team verliert, schlägt sich das natürlich auch nieder. Und wir haben natürlich auch Teams aktuell hinter den Racing Bulls, da würde ich jetzt zum Beispiel mal Sauber und Alpine sehen, Sauber dann als Audi später, die natürlich prädestiniert wären, die auch über relativ kurze Zeiträume dann zu überholen. Und dann steht man eben schnell nicht mehr als Sechster da, sondern als Achter. Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, den du da nennst, den ich da total auch sehe, ja.
Ja, und Racing Bulls, wie gesagt, hängt da so ein bisschen am Zipfel von Red Bull auch. Und ich habe das ja schon anklingen lassen. Ich bin da mittlerweile immer mehr bei Ralf Schumacher, dem Experten von Sky und Formel1.de. Habe mit dem auch ein Interview gemacht in Barcelona, wo er das ja auch schon sagte, dass Red Bull immer mehr ins Mittelfeld abdriften wird, weil eben Braindrain und Co. sein Tribut fordern wird. Wenn Max Verstappen dann geht, dann fehlt halt auch dieser Ausnahmefahrer. Und ich weiß auch nicht, ob der Ersatz, sei es Lando Norris, sei es George Russell, da glücklich werden wird, ja, also nicht mit der Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird, Red Bull Racing, aber auch nicht mit der Art und Weise, wie sich das Auto weiterentwickelt. Und ja, man hat Aufholbedarf, das hat ja auch Helmut Marko im Interview mit Christian Nimmervoll gesagt, dass der Windkanal alt ist, dass man da eine Modernisierung braucht, dass man aber auch, glaube ich, in der ganzen Struktur was Moderneres braucht. Und da weiß ich nicht, ob Red Bull das richtig macht gerade und auch die richtigen Leute gehen lässt, sag ich mal. Ne? Weil man verliert Leute, die natürlich sehr viel eingezahlt haben in das Ganze. Und wenn die jetzt aber ihre Jetons mitnehmen zu den neuen Teams und denen dann wiederum helfen, dann bringt das Red Bull in eine gefährliche Situation. Gleichzeitig hat man auch das Problem, man hat jetzt zwei Fahrer, die jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau sind, auf dem gleichen Niveau, um sicher Konstrukteursweltmeister zu werden. Das heißt, man müsste da auf jeden Fall auch nachbessern. Und alles steht und fällt wahrscheinlich wirklich mit Max Verstappen. Wenn der sich entscheidet zu gehen, dann glaube ich, wird Red Bull ganz, ganz große Probleme haben und sich eher ja, entfernen von den Top 3. Top 5 soweit will ich noch nicht gehen. Also ich glaube, da wird man wohl bleiben, aber auf Dauer keinen Weltmeister mehr stellen.
Ja, also 2025 wird, finde ich, schon sehr, sehr spannend, weil wir haben ja mit Ferrari, Mercedes und McLaren jetzt Teams, die da wirklich ranstürmen und Red Bull auf einigen Strecken, also McLaren natürlich schon definitiv, aber auch die anderen beiden auf einigen Strecken Red Bull auch schon überholt haben. Red Bull hat, und da möchte ich nicht wieder auf diesen Hate-Train aufspringen, aber hat mit Sergio Perez, finde ich, von den Top-Teams mit einem der zumindest unbeständigsten Fahrer. Das wird denen natürlich, wenn es dann wirklich um Konstrukteursplätze geht und im nächsten Jahr wird es dann, glaube ich, wirklich auch mal zwischen Platz 1, 2, 3 und 4 sehr spannend, nicht gut tun. Und dann kann man auch ganz schnell eben zur dritten, vierten Kraft versinken. Und wir haben nächstes Jahr Ferrari mit Hamilton und Leclerc. Wir haben Mercedes, wo wir George Russell einen gesetzten Mann haben. Mit Antonelli natürlich noch ein Fragezeichen. Wir haben McLaren mit Piastri und Norris. Also da kann es natürlich schon passieren, dass man mit der Konstellation Verstappen natürlich über jeden Zweifel haben, aber Perez daneben dann auch ein bisschen versinken wird. Und 2026 wird es dann für mich nochmal ganz spannend, weil ich wirklich ja Bauchschmerzen habe, was dieses Thema Red Bull Powertrains angeht, wie die sich wirklich zeigen werden, ob die einen leistungsfähigen und konkurrenzfähigen Motor bauen können, was ich denen sicher auch zutraue, aber die Gefahr ist auch nun mal eben, dass man sich da vielleicht verpokert und dann halt ganz schnell hinter die anderen Teams fällt. Und wenn wir davon ausgehen, und so war es ja bis jetzt bei den großen Regeländerungen öfter mal, dass der Motor am Anfang besonders eine entscheidende Rolle spielt und wir dann davon ausgehen, dass Mercedes mit mehreren Teams, Ferrari mit seinem Team, da Red Bull dann überholen kann, dann kann es wirklich ab 2026 ganz bitter werden. Es kann, wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass Red Bull Powertrains auch einen guten Motor baut, aber die Chance, dass man dann wirklich ins tiefe Mittelfeld sinkt, die halte ich definitiv für da.
Red Bull, Flügel oder zerknüllte Dose am Ende des Tages? Ein Team, was in den letzten Jahren das Maß aller Dinge in der Formel 1 war, durch verschiedene Querelen die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen zerrissen und den Abschied von Daniel Ricciardo komplett in den Sand gesetzt. Hofft natürlich, mit Max Verstappen noch einen Formel-1-Weltmeister zu stellen, aber ob das klappt dieses Jahr? Die Chancen stehen gut, der Abstand zu Lando Norris ist groß genug mit aktuell 52 Punkten und vielleicht schafft man es ja noch, den Bock umzustoßen. Ansonsten wird auch der Bulle zum Schlachthof geführt in der nächsten Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute für diese Sonderausgabe in der Formel-1-Pause. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gern wissen. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch. Ja. Unsere Kanäle sind offen. Ihr findet uns auf Social Media. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten in diversen Fangruppen. Und lieber Dennis, vielen Dank, dass du heute mit mir dieses Döschen geöffnet hast und wir diese gemeinsam ausgetrunken haben.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr spannend ist und ein großer Gamechanger in der Formel 1 werden kann. Von daher, glaube ich, war es richtig und wichtig, darüber zu sprechen. Und ich wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern eine tolle Woche.
Habt eine schöne Woche. Nächste Woche Montag sind wir wieder für euch da. Wenn ihr diese Sendung dann nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns dort, wo ihr jede Podcast abonnieren könnt. Eben bei Apple Podcasts, zum Beispiel bei Spotify, wo auch immer. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.